Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim Pioneers of Education Online Symposium. Unser jetzt zu Gast ist Olaf Axel Buro. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist Professor für Pädagogik und hast lange in Kassel gelehrt und unterrichtet und hast dein Leben der Forschung gewidmet, wie man Schulen besser machen kann, wie man Lehrerbildung besser machen kann. Du bist ja also ein totaler Experte. Und vorhin hatten wir gerade kurz darüber gesprochen, dass du gerade von Terminen überrannt wirst. Ja, wahrscheinlich auch wegen deinem neuen Buch Future Friday, warum wir das Schulfach Zukunft brauchen. Ja, also ein ganz aktuelles Thema. Und wenn man den Klappentext hinten liest, denkt man, ja genau, das brauchen wir jetzt. Ich würde dich einfach einladen, kurz zu berichten oder zu erzählen, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Du hast ja viele Bücher schon geschrieben, bist ja Autor von vielen Büchern, die auch wirklich Bestseller sind im Bereich Schulentwicklung. Und warum jetzt dieses Buch? Warum brauchen wir dieses Schulfach Zukunft?
Eigentlich ist das ein ganz altes Buch, weil ich habe ja in den 90er Jahren habe ich mich sehr stark beschäftigt mit Zukunftswerkstätten. Einer der Begründer der Zukunftsforschung kennt heute noch kaum jemand, Robert Jung. Der hat ja schon in den 60er Jahren ein Verfahren entwickelt, die Zukunftswerkstatt, die aus drei Phasen bestand, eine Kritikphase, eine Visionenphase und eine Umsetzungsphase, ein genial einfaches Modell. Und wir haben in den letzten 30 Jahren, ich glaube, unzählige Zukunftswerkstätten gemacht, allerdings in veränderter Konzeption. Und die Future for Friday-Bewegung, die hat ja sozusagen dieses Zukunftsthema wieder ganz stark in den Vordergrund gerückt. Wobei man sagen muss, und ich hatte in den 90er Jahren damals ein Band rausgegeben, wo wir über Zukunftsängste von Kindern und Jugendlichen gesprochen haben. Wow. Das Interessante ist, dass es in den 80er Jahren schon genau dieses gab. Da gab es einen Lehrer in Köln, der hat die Schüler gebeten, die Welt in 100 Jahren zu malen. Das waren Bleistiftzeichnungen und das gab einen Riesenskandal, weil die Kinder haben fast nur verwüstete Umwelten gemalt, eine Welt, die im Atomkrieg, in Naturzerstörung und so weiter. Das gab damals dann Hype. Dieser Lehrer sollte entfernt werden aus der Schule, weil der ja ganz eindeutig die Kinder manipuliert hat. Dann hat die Gewerkschaft das mit mehreren Schülern gemacht und in Österreich die Ulrike Unterbrunner. Und komischerweise haben alle Kinder sowas gemalt oder fast alle. Ja, das ist dann aber wieder verschwunden. Und mit der Greta Thunberg ist sozusagen dieses Thema jetzt ganz manifest wiedergekommen. Und das war natürlich ein Anlass von mir, nochmal zu gucken, wie war das eigentlich damals und warum haben die heute so einen relativ großen Erfolg. Und das liegt eben daran, was ich in einem anderen Buch beschrieben habe, nämlich Bildung 2030, 7 Trends, die die Schule revolutionieren, dass wir im Moment in der Gesellschaft, aber auch in der Schule in einem radikalen Umbruch sind. Und das liegt eben an der Digitalisierung, Globalisierung, an den neuen Medien. So ein Mädchen wie die Thunberg, die sich da vor den Stockholmer Reichstag setzt, die hätte zu Tschernobyl-Zeiten längst nicht diese Einschaltquote gehabt. Aber die neue Situation ist halt heute, dass die Kids, wenn sie was Vernünftiges sagen, sozusagen totale Reichweiten haben. Das meist zitierte oder geklickte, gelikte YouTube-Video in Deutschland im letzten Jahr war ja das von Rezzo, der sich da über Kramp-Karrenbauer erregte. Das heißt, Kinder erhalten heute viel mehr Gehör und haben die Möglichkeit, in der Klimafrage sind sie ja sogar von Wissenschaftlern unterstützt, haben heute eine ganz andere Möglichkeit, Einschaltquoten zu bekommen. Aber das Entscheidende ist, und das hat der Zierer, dieser Erziehungswissenschaftler aus Augsburg neulich gesagt, wie langweilig muss Schule sein, wenn Kinder, wenn sie über Zukunft nachdenken wollen, Freitagvormittags die Schule verlassen müssen, um sozusagen ihre Ideen zu entwickeln. Und da kam mir der Gedanke, den ich schon viel länger hatte, den ich schon 1983 mal in Psychologie heute beschrieben habe, nämlich wo ich gefordert habe, 50% des Unterrichts für Lehrer und Schüler freiwillig, weil die Hirnforschung sagt uns, 80% des Lernwissens, das nicht persönlich bedeutsam ist, hat man in 2 Jahren vergessen. Also die Stoffhuberei bringt nichts. Und jedenfalls fiel mir da ein, dass innovative Unternehmen ihren Mitarbeitern ja 20% der Zeit geben, um mit den Instrumenten der Firma Dinge zu entwickeln. Und oft entstehen da die völlig neuen. Und die Idee war jetzt, dieser Friday, Future Friday, das ist ja 20% der Schulzeit. Und warum nicht eigentlich einen Vormittag für Zukunftsideen, Zukunftsgedanken freiräumen? Wir haben ja im Moment auf der Kultusbürokratie genau die andere Denke, nämlich es ist ganz schlimm, wenn man eine Stunde Unterricht ausfällt und Stoffhuberei und so weiter. Dabei bringt das das überhaupt nicht. Und wenn man sich, ich komme ja auch von so als von Technikfaszination, aber kritische Technikfaszination her. Und wenn man sich mal überlegt, diese ganzen Jungs, Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, Richard Branson, das sind alles Leute, die ihr Studium geschmissen haben oder Schule sogar geschmissen haben und die sozusagen sich einen freien Raum genommen haben. Und dann gibt es eben das Prinzip Garage. Und das Prinzip Garage heißt halt, das ist ein unverriegelter Raum, eine Werkstatt. Im Prinzip, wenn man es jetzt mit Hasso-Plattner-Institut, Design Thinking Werkstatt. Ja? Also ein offener Raum, in dem man, in dem es kein Curriculum gibt, gerade nicht. Und ich war jetzt neulich eingeladen beim Berufskolleg Rheinsberg, da habe ich mal einen Vortrag gehalten, hinterher sagt ein Lehrer zu mir, haben Sie noch Zeit, ich zeige Ihnen mal was. Und dann führt er mich in den Kellerbereich der Schule und da sind da kaputte Waschmaschinen, alles mögliche Maschinen. Die bauen also Skateboards mit Motoren, mit denen man im Sessel dann in den Unterricht fahren kann. Diese Schule hat mehrere Preise bei Jugendforscht gewonnen, aber der entscheidende Punkt ist, und das ist der Skandal, das macht der in seiner Freizeit. Das ist nicht vorgesehen, sondern die müssen, die Lehrer hetzen ständig, diese Normenrichtlinien, die Vergleichsarbeiten und so weiter zu machen. Und es könnte sein, dass das uns überhaupt nicht weiterbringt, sondern dass wir neben dem traditionellen Unterricht einen Freiraum brauchen, in dem Zukunftsfähigkeit erworben wird. Und heute gibt es natürlich irrsinnige Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel von so einem Schüler aus Kanada mit 15, der hat sich geärgert, dass seine Mitschüler in Französisch immer Fünfen hatte. Was hat er gemacht? Der hat im Unterricht eine kleine App programmiert, nämlich Quizlet. Die wird heute von 50 Millionen Leuten in 120 Ländern benutzt. Der hat eine eigene Firma sowas gegründet auf diese Sache. Was ich damit sagen will, wir vergeuden die Ressourcen von Kindern und Jugendlichen, wenn wir sie immer nur abfüllen mit altem Wissen und gar nicht sozusagen sie befähigen, Zukunftslust, Gestaltungslust zu entwickeln. Und deswegen, jetzt bin ich kurz zur Einführung, deswegen bin ich auf dieses Schulfach Zukunft. Natürlich wäre es besser, wenn es kein Schulfach wäre, sondern wenn es ein freier Raum wäre. Aber die Schule ist nun mal so organisiert, dass das in diesem Kästchendenken läuft. Und es könnte ein erster Schritt sein, dass man in der Stundentafel ein Wahlpflichtfach schafft, was vielleicht 4-stündig ist und wo man solche Garagen installiert, wo Lehrer und Schüler frei sind, an den Projekten zu arbeiten, die ihnen sinnvoll erscheinen. Punkt.
Super. Ja. Also tatsächlich auch ein Raum ohne Curriculum.
Also jetzt auf jeden Fall.
Nicht umschreiben für Schulfach Zukunft, sondern wirklich ein Freiraum.
Ich glaube, es wäre tot, wenn man jetzt wieder einen Rahmenplan machen würde und wenn man jetzt genau vorschreiben muss und dann möglichst flächendeckend vielleicht auch standardisierte Tests und so weiter. Zum Beispiel in diesen Berufskolleg Rheine, da haben die auch eine Wand und die heißt Wall of Fame. Das sind die ganzen gescheiterten Projekte dargestellt. Ja, also wir haben ja immer den Zwang, es muss gelingen und so weiter. Aber die Ideen, Entdeckungen laufen immer durch Scheiterungsprozesse. Und wir müssen genau diese Resilienz entwickeln, diese Fähigkeit, sich einfach mal diesen chaotischen Einflüssen des freien Denkens zu öffnen und zu sehen, was passiert. Und ich glaube, wir können uns das leisten. Wenn 80% weiterhin normaler Unterricht, also normal, also hoffentlich auch mal modernerer, aber jedenfalls sozusagen die Basiskompetenzen, die gesehen werden, vermittelt werden, dann können wir uns 20% leisten, indem wir spinnen, Ideen entwickeln, einfach offene Prozesse laufen, von denen wir jetzt noch nicht wissen, was dabei rauskommt. Es gibt ja noch andere Beispiele. Henri Mankell, der Schriftsteller, Krimi-Schriftsteller, der hat mit 15 zu seinem Vater gesagt, ich glaube, ich muss die Schule verlassen. Ich lerne hier nicht das, was ich brauche. Ich muss nach Paris. Da sind sozusagen die spannenden Leute und er hat das tatsächlich gemacht. Der Vater hat erst einen Schock gekriegt und dann hat er aber gesagt, okay, wenn du mal das meinst. Es gibt viele solche Beispiele. Götz Werner, der Gründer von DM, der ja auch fürs bedingungslose Grundeinkommen ist, er hat mit 16 zu seinem Vater gesagt, Abi will ich nicht, ich will Zahnpasta verkaufen. Das war seine beste Idee. Also das heißt, wir haben zu viel standardisierte Abläufe, die den Leuten gar nicht helfen, herauszufinden, was sind die Dinge, die mich innerlich berühren, wo mein Potenzial ist. Und es läuft ja gerade dieser wunderbare Udo Lindenberg-Film, Mach dein Ding. Ja, also es geht, Ken Robinson nennt das Element, also dass man die Sache findet, wo man Leidenschaft hat, wo man Energie hat und unsere Schulen sind darauf nicht konzentriert. Sie sind darauf konzentriert, alle fließbandmäßig auf den gleichen Standard zu heben, Vergleichbarkeit. Das ist aber ein Modell des letzten Jahrhunderts, das ist Industrialismus, das ist das Diktat desgleichen. Wir sind aber, wie das der Reckwitz in seinem wunderbaren Buch beschrieben hat, in einer Gesellschaft der Singularitäten. Das heißt, es geht um Einzigartigkeit. Wenn ich in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft das kann, was alle können, bin ich uninteressant. Es kommt darauf an, dass ich was Besonderes kann. Und Lehrer, Lehrerinnen müssen viel stärker lernen, diesen Blick für das Besondere zu entwickeln und auch den Mut zu haben. Ich meine, das bedarf eines wahnsinnigen Mutes. Man weiß ja nicht, was passiert.
Ja, und wie du auch sagst, da gibt es ja wieder hinten noch so einen Lehrplan, den man irgendwie erfüllen muss. Und gerade vor, ich glaube gestern oder vor 2 Tagen, war Elon Musk, hat auf Twitter die Nachricht verkündet, wer bei Tesla arbeiten will und mitforschen will, der braucht keinen Abschluss. Mhm. Auch die anderen. Und ich
ja, der Peter Thiel hat ja, ich meine, Peter Thiel ist ein schwieriger Typ, ist auch noch Trump-Anhänger, grauenhaft, aber der hat ja ein Stipendium ausgelobt für Studenten, die ihr Studium schmeißen und stattdessen eine Firma gründen. Also die Idee, das gilt natürlich nicht für alle, wir müssen ja vorsichtig sein, das sind immer besonders begabte, besonders engagierte Personen, so viele gibt es davon nicht, aber es gäbe davon mehr, wenn wir in der Schule Räume schaffen würden, wo die Leute lernen, nicht Multiple-Choice-Klausuren optimal anzuklicken, sondern eben dieses freie Denken und diese ihren Inspiration, Eingebungen zu folgen. Erstens und zweitens vor allen Dingen, wo wir aufhören, die Schüler zu vereinzeln und einzeln abzutesten und viel stärker in Richtung Teamarbeit, Synergieteams, ich habe ja im Teamflow über das kreative Feld geschrieben und da zeigt sich eben diese überragenden Leistungen von diesen Leuten. Das ist nicht Steve Jobs allein, das ist nicht Bill Gates allein, das ist auch nicht Elon Musk allein, sondern es sind immer Mischungen von Leuten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die das Glück hatten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und eben die entsprechende Unterstützung zu haben. Und die große Frage ist, könnte Schule oder zumindest Bildungseinrichten, könnten die Orte werden, wo man mit seinen Fähigkeiten erkannt wird und gefördert wird gezielt. Ich frage oft Lehrer, Lehrerinnen, wenn wir so Fortbildungen machen, denken Sie mal an Ihre Grundschulzeit zurück. Gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat? Und dann frage ich, wer von Ihnen, was ist das? Ist das so malen, singen, irgend solche Sachen? Und dann frage ich immer, wer von Ihnen ist in dieser Fähigkeit von einer Lehrerin, einem Lehrer erkannt worden und über 3 Jahre gezielt gefördert worden? 2/3 nicht. Also das ist, da ist sozusagen das Defizit aus meiner Sicht. Und insofern könnte ein Schulfach Zukunft eben ein solcher offener Raum sein, wo man sich erprobt und wo man auf Neues kommt. Und man muss ja heute sehen, man kann ja, hat ja heute unglaubliche Reichweiten. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Klasse morgens sage, schreibt nicht irgendeinen Aufsatz, den wir nachher in den Papierkorb schmeißen, sondern schreibt einen Wikipedia-Artikel, den es noch nicht gibt. Es kann sein, dass am Nachmittag 200.000 Leute zugegriffen haben und das eine neue Idee in der Welt ist. Also Schule ist nicht mehr der Ort, wo man für irgendeine Zukunft lernt, die es vielleicht gar nicht gibt, sondern wir können heute aus der Schule heraus Zukunft beeinflussen. Ich habe das Beispiel auch noch, um das zu sagen. Brexit, ja, hätten Englischlehrerinnen zur Zeit des Brexit via Skype eine Diskussionsbewegung europaweit gestartet mit Partnerklassen über die Frage des Brexit, dann hätte es sein können, dass der Brexit verhindert worden wäre, weil die Jugendlichen wollten keinen Brexit. Und es ging um 2%, um 2%. Also man hätte eine kritische Masse machen können. Dabei hätten die Englisch gelernt, dabei hätten die politische Bildung gemacht und sie hätten die Gesellschaft verändert. Und das kann man heute aus dem Klassenraum raus. Sie können aus dem Klassenraum raus eine Firma gründen. Es gibt so viele Sachen und die armen Lehrkräfte sind aber im Moment überwiegend überfordert von diesen ganzen formalen Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Und das Dramatische ist eigentlich, dass sie alle wissen, dass das gar nichts bringt oder zu wenig bringt. Also wir haben zum Beispiel eine kleine Übung in den Zukunftswerkstätten, ich nenne das wertschätzende Befragung. Da bitte ich die Leute, eine Situation zu beschreiben, wo Lernen gelingt. Und dann haben wir 120 Lehrer, die sind in 10 Minuten haben wir 100 Erfolgssituationen. Die Mundwinkel sind 2 mm höher, der Blutdruck ist besser, alle sind begeistert, weil sie was erzählen, was gelingt. Und dann tauschen wir uns darüber aus und gucken die Erfolgsprinzipien. Und das Interessante ist, die sind sich fast alle einig darüber. Aber dann kommt der Punkt, wo sie sagen, ja, das darf ich ja gar nicht, die Zeit habe ich gar nicht. Da passt ja der Rahmenplan gar nicht. Also das heißt, die institutionelle Struktur, die wir uns seit 200 Jahren angewöhnt haben, Lehren, Lernen zu organisieren, die verhindert in Teilen das, was wir erreichen wollen. Und das bedeutet eben, Schulen brauchen mehr Gestaltungsfreiheit und Werbeblock. Das Schulfach Zukunft könnte so ein erster Schritt sein, um so einen Raum für freie Gestaltung zu schaffen. Man muss natürlich ehrlich sein, das wird viele Lehrkräfte überfordern und auch viele Schüler, weil die sind ja in dem System gewohnt, immer zu warten. Meine Tochter studiert gerade Psychologie, katastrophal grottenschlecht. Fast nur Multiple-Choice-Klausuren. Das ist für die Professoren natürlich einfach, müssen nicht viel machen. Das heißt, es wird kaum mal gefragt, habt ihr eigene Ideen, Selbsterfahrung, irgendwas, sondern es wird einfach nur Bulimie lernen, Wissen industrialisiert, gleichgeschaltet, im Schnelldurchlauf auswendig gelernt. Und das sind gerade, natürlich muss man viel wissen, aber wir sind heute in der Situation, dass wir von Wissen umstellt sind. Wenn ich die richtigen Kompetenzen habe, dann finde ich im Netz fast alles mit, wenn ich die Recherchefähigkeiten habe. Also das Zeitalter des Auswendiglernens geht zu Ende und wir brauchen viel mehr kreative Gestaltung im Team und auch systemisches, visionäres Denken und so weiter. Und ich sage das ja auch immer im Vortrag, der Grundirrtum der Traditionsschule ist, Wissen sei eine Kompetenz. Wissen ist keine Kompetenz, sondern Kompetenz besteht aus der Kombination aus Wissen, Haltung, also bestimmte Werte, Handlung und Metalernen, also Systemdenken. Und was aber in unseren Bildungseinrichtungen überwiegend noch vermittelt wird, ist eben einfach Wissen. Und das ist zu wenig. Und warum das zu wenig ist, kann man an diesen wunderbaren Automanagern sehen. Ja? Die wissen wahnsinnig viel über Antriebe, Autotechnik, alles Mögliche. Und die haben in Wolfsburg sogar eine Autostadt. Da kann man seinen ökologischen Rucksack, seinen Fußabdruck messen. Habe ich gemacht. Nur dummerweise haben diese Autos nichts zu tun mit dem ökologischen Fußabdruck. Das heißt, die sind rein fachidiotisch wissenskonzentriert, haben aber keine Werte, haben nicht die Handlungsfähigkeit und können nicht systemisch denken. Das Gleiche können Sie bei den Managern der Deutschen Bank erleben. Genau das Gleiche, ja. Die haben tolle Finanzprodukte, mit denen man die Kunden wahnsinnig gut reinlegen kann. Aber die Nachhaltigkeit, darüber denkt niemand nach. Und deswegen brauchen wir da eine Umorientierung in dem ganzen Bildungssystem. Weniger auswendig lernen, mehr kreativ gestalten, Visionen entwickeln. So. Und ich habe ja da auch, wenn ich das noch sagen darf, einen 3-in-3-Schritt. Ich sage, man braucht eigentlich nur 3 Dinge. Das erste sei leidenschaftlich. Das ist sozusagen das, was der Ken Robinson das Element nennt. Also herausfinden, was ist das, wo ich wirklich mich engagieren will. Zweitens sei visionär. Also glaube an die Zukunft und entwickle Zukunftsideen, sei optimistisch. Und das dritte ist, mach's einfach. Also mach's, ja. Und wer über diese 3 Grundtugenden verfügt, behaupte ich mal, der kommt auch in einer digitalisierten, globalisierten Welt ganz gut voran.
Also das sind ja quasi Zukunftskompetenzen, die unsere Schüler brauchen, wenn sie aus der Schule rauskommen. Was würdest du noch sagen, was sind so Zukunftskompetenzen, die wir brauchen? Also Visionäre, wie kommen wir da hin?
Naja, es ist eigentlich ganz simpel, weil im Zeitalter der Digitalisierung, es ist ja alles da. Wir sind in der Überfülle. Also es gibt tolle Konzepte, es gibt Ideen, es gibt Beispiele. Nur ist das kleine Problem, wir sind alle zeitlich überfordert. Adam Alter hat das in diesem Buch unwiderstehlich beschrieben über die Macht der suchterzeugenden Technologien. Das heißt, wir müssen, neulich hat nachts um 12 mein iPhone geklingelt und ich dachte, was ist denn los am Sonntag? Und ich dachte, jetzt los, guck rauf und da steht da, ist dir bewusst, dass du letzte Woche 3 Stunden pro Tag mit mir verbracht hast, davon 2 Stunden unproduktiv. Also wir müssen quasi lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen, erstens. Zweitens müssen wir auch, das ist jetzt ein bisschen nochmal eine andere Sache, bevor wir neue Ideen entwickeln, sollten wir auch mal gucken, was es alles gibt. Also ich erlebe zum Beispiel, wenn ich Lehrerfortbildung mache, die Mehrzahl der Lehrer kennt die einfachsten Sachen nicht. Niemand kennt die Khan-Akademie, wo der gesamte Mathestoff in 4000 Lernvideos, alles umsonst. Es gibt Learning Analytics, es gibt alles. Oder wenn man Schulen betrachtet, es gibt die Traumschulen, Alemannenschule, Wutösching, neulich hatte ich Blautopfschule, Blaubeuern, das letzte Kaff, eine Traumschule mit einem innovativen Schulleiter. Und was machen viele? Sie fangen an, jetzt rumzubasteln und so. Sie könnten rumreisen. Also wir brauchen eigentlich, es gab ja mal in den 70er Jahren Twint, die reisende Hochschule. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnert. Mussten die Studierenden einen alten Bus auseinandernehmen und zusammenbauen und dann mussten sie ein halbes Jahr durch Afrika reisen und darüber einen Bericht machen. Und im Prinzip, gerade im digitalen Zeitalter, bräuchten wir reisende Hochschulen oder reisende Gruppen. Ich erlebe eben, wenn man so tolle Modelle darstellt, dann nicken die alle und sagen, schön, wenn das bei uns auch so wäre, wenn wir die Mittel hätten, wenn wir die Möglichkeit hätten, dann würden wir, haben wir aber nicht. Wenn die Leute aber dahin gehen und das sehen, dass es funktioniert, dann kommen die ins Denken und dann überlegen sie, wie kann man es umsetzen. Also das ist der nächste Schritt. Wir haben zu viel theoretische Belehrung. Und zu wenig so neugieriges Erkunden in unterschiedlichen Feldern. Und in Zeiten der Digitalisierung muss man nicht mehr in einem frontal ausgerichteten Klassenraum vor einem Smartboard sitzen, sondern man kann sein iPad nehmen und durch die Welt fahren und sie dokumentieren, Forschungsreisen machen, Forschungsberichte in der Stadt, gab es auch schon in den 70er Jahren, Stadt als Schule, diese ganzen Konzepte, das ist alles nichts neu. Aber was neu ist, dass wir das heute mit relativ wenig Aufwand machen können. Was aber schwierig ist, dass wir alle noch oder die meisten in diesen alten Modellen denken. Und der Robert Jung hat ja schon in den 60er Jahren dieses Modell gebracht, dass er gesagt hat, wir gucken, was war in der Vergangenheit, wie geht's in die Gegenwart, in die Zukunft. Wir haben eine einspurige Straße, die ist jeden Nachmittag dicht, also sind wir so schlau und bauen eine zweispurige. Dummerweise ziehen Straßenverkehr an, die ist nach 5 Jahren dicht und in meinem letzten Urlaub war ich in Los Angeles in 20 Spuren im Stau. Das ist das mehr dasselbe Prinzip, wir kommen in die Sackgasse, wenn wir mit Lösungen von gestern die Zukunft gestalten wollen. Und der Jung hat schon 1960 gesagt, wir machen einen Schnitt in der Gegenwart und gehen jetzt in einen Möglichkeitsraum. Wir merken plötzlich, es öffnet sich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir können Lernen in unterschiedlichster Weise gestalten. Wir können unsere Städte anders gestalten und so weiter. Und das ist ja das, was der Kollege Sharma mit seinem Presensing meint. Also das Hinspüren der auftauchenden Zukunft ist also sozusagen auch nichts neu. Mit seinem Open Mind, Open Heart, Open Will, Kopf, Herz und Hand, Pestalozzi, dieser Wechsel. Aber dieser Wechsel ist eben verdammt schwer, weil unsere mentalen Modelle, das hat ja auch der Peter Senge in der lernenden Organisation schon vor Jahren gebracht, rauszukommen aus diesen Erfahrungen. Also wenn man 13.000 Stunden in der Schule war und dann 5 Jahre an der Uni in einem Vorlesungssaal sitzt und Multiple Choice und trainiert wird, Multiple Choice Klausuren optimal anzukreuzen. Dann kommt man wieder in eine Schule, wo die alle ermattet und fertig sind von den ganzen Anforderungen, die sie haben. Und dann soll man jetzt hier das Neue machen. Dann überfordert das die meisten. Und deswegen brauchen wir von der Spitze her klare Ermutigung zu solchen Konzepten. Und das ist ja zum Teil der Job, den ich mache, indem ich Vorträge halte und versuche, ja sowas zu dringen. Aber dann braucht man eben auch die Erlaubnis oder die Unterstützung durch die maßgebenden Stellen. Und da brauchen wir eine ganz starke Entbürokratisierung. Alle Untersuchungen zeigen, jetzt im Bildungsbereich, erfolgreiche Schulen haben ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Und wir haben eben zu wenig Gestaltungsfreiheit darin, obwohl eben ich erlebe, dass eben auch in der Kultusbürokratie durchaus zurzeit Offenheit ist. Ich habe vor 3 Wochen einen Workshop mit Herrn Tonne, dem Kultusminister von Niedersachsen, gemacht. Und am Freitag spreche ich mit dem Kultusminister von Luxemburg. Also das heißt, die spüren, wir müssen da was ändern. Aber es fehlt halt an diesem, ja, und da braucht man eben dann, jetzt sind wir bei Pioneers of Change, vielleicht braucht man da diese Pioneers of Change, Stefan Rupana von der Alemannenschule Wutersching, eine Hauptschule unter schwierigsten Bedingungen.
Ich habe ihn interviewt schon.
Ja, ach so.
Dir, genau.
Ja, und das sind halt schon schräge Vögel, Freaks. Die sehr viel mehr Energie haben als der Durchschnitt, das ist natürlich schwierig, ob man das übertragen kann. Das sind eben besondere Persönlichkeiten, auch besondere Umstände. Und deswegen sage ich auch immer, es geht nicht um Kopieren. Es geht darum zu gucken, wie machen die das und was passt zu uns. Vielleicht gehen wir einen ganz anderen Weg. Aber das Gute ist, es ist alles da. Also es ist, wer sich umguckt, Open Mind, der sieht eben, dass wir eine Zeit im Moment haben, in der so viele Möglichkeiten da sind, wie sie noch nie da waren. Und das glauben halt Leute, die unter dem Alltagsdruck verständlicherweise überfordert sind, Burnout und so weiter, die mögen das kaum glauben, weil sie zu sehr in ihrem System verhaftet sind. Vielleicht müsste man auch diese alte Idee, es gab ja mal eine Idee, die Lehrerausbildung verkürzen und dafür alle 5 Jahre ein halbes Jahr ein Sabbatical, wo man aber das eben auch mit Fortbildung, Weiterbildung, mit solchen Innovationsreisen verbunden ist, sodass dieses System, dass ständig welche unterwegs sind und neue Ideen entwickeln und nicht dieses, als ich mein Lehramtsstudium beendet habe, in der Landesversicherungsanstalt in Berlin, da war so ein subalterner Beamter. Wir mussten den Amtseid ablegen und der sagte, Nutzen Sie die nächsten anderthalb Jahre, also die zweite Phase, das ist die letzte Zeit, wo Sie nochmal systematisch was Neues lernen. Das war der Beginn meiner Lehrerzeit, es war sehr einstimmend. Und ich fürchte, so ist es immer noch in weiten Bereichen. Ja. Und da müssen wir dran arbeiten.
Ja, du sprudelst ja nur so von Ideen.
Du wolltest mir Fragen stellen.
Also tatsächlich gibt es auch in Hessen seit Oktober letzten Jahres einen Erlass. Du kannst jetzt pädagogisch selbstständige Schule werden und auf viele Dinge verzichten. Also wir haben, nachher haben wir ein Zukunftsforum mit Schulen, die so einen Weg gehen wollen. Und was ich aber tatsächlich so einen Knackpunkt finde, du hast Theorie U erwähnt, ich habe auch gestern mit Otto Scharmer gesprochen. Dieser Schritt von, ich glaube, dieses Open Your Mind, ich glaube, das geht noch ganz gut. Oder dieses Neugierigwerden, zu gucken, vor allem auch aus der Überlastung heraus, was sind denn Systeme, die es anders machen, die viele von diesen bürokratischen Strukturen abgeschafft haben. Und wenn man mal in Wutöschingen war, und wir fahren demnächst wirklich mit dem ganzen Schulamt hin, dann wird man schon auch merken, das fühlt sich ganz anders an in so einer Schule. Aber dieser Schritt dann, sein Herz zu öffnen und sich einzugestehen, dass ich was anderes will oder dass ich mir auch eingestehe, dass ich mich in dem, wie es ist, nicht mehr wirklich wohlfühle. Also das ist meiner Meinung nach, empfinde ich im Moment auch in der Beratung von Schulen, so ein Knackpunkt.
Naja, man darf jetzt auch nicht illusionär sein. Man muss natürlich ehrlich sagen, Veränderung ist anstrengend. Und es ist auch nicht sicher, ob es besser wird. Sozusagen, das ist ja die Veränderungskurve. Man strengt sich wahnsinnig an, macht ganz Neues und plötzlich läuft nichts mehr. Ist auch völlig klar, weil die alten Routinen, das Bewährte funktioniert nicht mehr. Man macht am Anfang Fehler und dann entsteht ein längerer Lernprozess. Und diese Fähigkeit, das durchzuhalten, das ist schon eine Herausforderung. Ich meine, das, was der Rupana gemacht hat, war kein Spaziergang. Und man muss natürlich auch ehrlich sagen, die haben ja, die Lehrer und Lehrerinnen an dieser Schule müssen 35 Stunden die Woche anwesend sein. Eine andere Arbeitszeitregelung. Die sind zwar zufrieden, aber es gab auch einen Teil, der fluchtartig diese Schule verlassen hat. Also diese Pioneers of Change oder diese, die polarisieren auch. Ich weiß noch, ich habe bei der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden vor vielen Jahren eine Zukunftswerkstatt gemacht. Das war eine der wenigen Zukunftswerkstätten, die gescheitert sind. Und zwar deswegen, ein Teil der Kollegen hatte tolle Visionen und ein Teil saß da völlig ermattet, erschlagen. Und die haben gesagt, was wollt ihr denn noch alles? Also die waren am Limit. Und das heißt, Veränderung braucht auch Work-Life-Balance. Also wenn es wirklich nur ist, dass es diese, wie Frau Rasfeld oder so, das sind ja auch solche Beispiele, also Leute, die wirklich 200% Energie haben, ja, das kann man nicht flächendeckend übertragen, sondern der Wandel muss so organisiert sein, dass er machbar ist, dass man die Leute mitnimmt und in einem langfristigen Prozess. Und McKinsey hat ja eine Studie gemacht, how the best schools come on top, also wie die besten Schulen an die Spitze kommen. Und da kommt eben raus, Konzentration auf 2 bis 3 Big Goals, 2 bis 3 große Ziele. Und die muss man in 5 bis 10 Jahren, also Wutöschingen, wenn ich es recht sehe, hat 11 Jahre gebraucht oder 10 Jahre, bis die es waren. Ein konsequenter Prozess. Und es wäre natürlich noch schöner, wenn man dann auch durch die Bürokratie unterstützt würde. Das war bei denen nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Aber sagen wir mal so, ein Schlüssel ist es natürlich, euer Ansatz da, Pioneers of Change. Man müsste Pioneers of Education. Man müsste also Ziel, also der Schlüssel ist ganz klar, ist die Ausbildung von Schulleitern und zwar die Auswahl auch. Gute Schulen haben gute Schulleitungen. Ist völlig banal, ja. Wie gesagt, ich war neulich in Blaubeuren, das letzte Kaff, Entschuldigung, Blaubeuren. Da fährt man hin, hat keine großen Erwartungen, Volkshochschule, 20 Leute sitzen da rum. Ich denke, warum tue ich mir das an? Und am nächsten Morgen kriege ich ein Mail von einem Schulleiter, der war anscheinend an dem Vortrag. Und der hat gesagt, kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie noch Zeit haben, ich zeige Ihnen was. Und dann gehe ich zu dieser Blautopfschule mit niedrigen Erwartungen. Und dann bin ich überrascht, eine Traumschule. Der hat da in diesem Ort Der hat Butterschingen übrigens weiterentwickelt. Er behauptet, er sei weiterentwickelt. Das sah auch sehr beeindruckend aus. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er da anders gemacht hat. Aber auf jeden Fall wurde mir klar, das läuft über solche Inseln. Das läuft von, das ist wieder Open Mind, Open Heart, Open Will. Das läuft eben dadurch, dass einzelne Leute von der Sache erfüllt sind, inspiriert, begeistert. Und dann kommt die Theorie des kreativen Feldes. Also das ist nicht der Einzelne, sondern der muss dann einen Unterstützer, der muss Synergiepartner finden. Er muss nicht alles können. Ja, der Steve Jobs war kein Techniker, sondern der war ein Visionär. Der hat sich den Steven Wozniak geholt, einen Technikfreak, der aus Elektronik Schrott Spaßmaschinen baute. Ja, es ist die Mischung. Wir brauchen diese Mischung. Und unsere Schule ist überhaupt nicht darauf konzentriert, Mischungen zu erzeugen, sondern immer noch haben wir das Diktat des Einzelnen, der einzeln abgeprüft wird. Die Junge Union wollte ja sogar jetzt das Zentralabitur noch zentraler machen und genauer. Ist ein völliger Irrweg, weil wir sind unterschiedlich. Und wir brauchen auch nicht, dass alle die gleichen Ergebnisse haben. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit. Wir brauchen natürlich Standard-Basiswissen, vielleicht 50%, 60%, 70%, weiß ich nicht. Aber dann brauchen wir Freies. Und deswegen ist die zentrale Herausforderung auch eine, ich nenne das ja in dem Buch Schule Digital, wie geht das? Da haben wir ja gleich 7 Revolutionen. Und neben der pädagogischen Revolution, der Unterrichtsrevolution, geht es um eine Organisationsrevolution. Also sozusagen zu gucken, welche Strukturen, welche Freiheitsgrade brauchen wir, damit die Leute ermutigt sind, voranzugehen. Und im Moment ist es ja so, dass sie überwiegend entmutigt werden. Ich war gestern an einer Gesamtschule hier, 6-zügig, die waren völlig frustriert, weil die brauchen eine bestimmte Größe, damit sie eine Vielfalt anbieten können. Und das Schulamt hat ihnen das untersagt, weil sie natürlich die Konkurrenz zu anderen Schulen reduzieren wollen. Das ist aber der falsche Weg. Wenn die Schule besser ist, soll sie mehr Schüler kriegen. Dann muss die andere eben sich auf den Weg machen oder sich auch auflösen, statt so ein 0815 Gleichmaß zu sichern. Und das hat ja der Stefan Reckwitz gezeigt. Wir gehen in das Zeitalter der Industriekultur ist vorbei und wir gehen sozusagen in den kulturellen Kapitalismus. Wir haben einen Übergang vom industriellen Kapitalismus zum kulturellen Kapitalismus. Im industriellen Kapitalismus galt das Diktat des Allgemeinen. Alle für zur gleichen Zeit das Gleiche. Im kulturellen Kapitalismus geht es um Einzigartigkeit. Wenn ich mir mein Müsli kaufe, kaufe ich nicht ein 0815 Müsli, sondern gehe auf die Plattform MyMüsli und stelle mir mein individuelles Müsli zusammen. Unsere Schüler müssen aber immer noch ein curricular verordnetes Standardmüsli schlucken, ganz egal, ob es ihnen schmeckt, ob es für sie passt oder nicht. Und dieses zu öffnen, das bei mir war die Oberstufe von der evangelischen Schule Berlin-Zentrum, Rasfeld-Schule damals, die wollten über die veränderte Oberstufe mit mehr Freiheit nachdenken.
Was ist Barbara Stockmeier.
Ja, Barbara Stockmeier. Ja,
mit der spreche ich auch noch.
Ja, klar. Und dann würde ich mal hören, wie weit sie gekommen sind. Und die waren eben ziemlich frustriert darüber, dass sie die Oberstufe nicht verändern können, weil die ja wahnsinnig verriegelt ist. Und die wollten das dann über einen Schulversuch, da kann man ja Ausnahmeregeln machen.
Sie haben es geschafft.
Sie haben es geschafft.
Ja, ja.
Na super. Ja, aber das Stockmeier, das ist auch wieder so ein Beispiel. Die fahren in ihrer Freizeit nach Kassel, um sich eine Vorlesung bei mir anzugucken und dann noch ein Seminar zu machen. Das ist natürlich, das ist Engagement. Da haben wir es wieder. Leidenschaft, Vision, mach's einfach.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du in die Schule kommst und stellst dir so dein Mai-Curriculum zusammen. Mai-Lehrplan.
Ja.
Ja, ich glaube, da geht der Trend hin. Ich glaube, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Ich würde dich gerne noch fragen, was lässt dich dranbleiben, das eine? Was sind deine nächsten Herausforderungen? Und vielleicht noch so ein Schlusswort, was du den Leuten, die hier zuguckst, das sind ja Lehrer, Eltern, Ausbilder, quer durch die Bank, Pädagogen. Was möchtest du gerne noch mitgeben?
Jetzt mal nachdenken. Also Was war das nochmal?
Was lässt sich dranbleiben, wenn es mal schwierig wird?
Gute Frage. Also ich denke, es macht mir einfach Spaß. Ja, also es ist so, ich war ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken meiner Lehrer, bin sitzen geblieben, rausgeflogen und so weiter. Ich habe immer gewusst, ich habe es drauf. Also irgendwie, also ich habe mich nicht unterkriegen lassen, ja, durch dieses System. Und es ist sozusagen, und ich habe es bei meinen Kindern erlebt und erlebe es eben immer wieder noch, wie schwierig dieses Schulsystem häufig ist. Es gibt, ich muss vorsichtig sagen, es gibt viele gute, ausgezeichnete Schulen. Es gibt fantastische Lehrer. Meine Tochter hatte eine fantastische Lehrerin, Frau Schwab. Genial. Aber das System an sich führt eben ganz stark dazu, dass Leute viel zu früh abschalten, nicht mehr mitmachen, sich nicht entdecken, sich anpassen und keine Lust haben. Und was eben ein tolles Erlebnis ist, wenn ich so Zukunftswerkstätten mache, so Vorträge, dann machen wir ja auch kreative Übungen, dann sind die Leute plötzlich erfüllt. Und dann merke ich plötzlich, da geht was ab. Das hält vielleicht nicht an, aber in dem Moment scheint wieder das auf, wofür sie mal angetreten sind. Also es schlummert in uns, was der Sharma Open Heart nennt, also eine pädagogische, eine Vision, ein Wunsch, irgendetwas zu verbessern. Und in dem Moment, wenn man Räume schafft, in denen die sich öffnen, dann kommt diese Energie wieder. Und das zu tun, macht einfach Spaß. Und da erlebe ich mich, obwohl ich jetzt, wie alt bin ich, weiß gar nicht, ich glaube 69, 68, erlebe ich mich nicht als alt, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist eine Kraft, die jung hält, solange es die Gesundheit zulässt. Und die Botschaft, die ich jetzt an Leute senden, ist genau diese, also erstmal mein Lieblingsspruch von John Dewey, herauszufinden, wozu man sich eignet und eine Gelegenheit zu finden, dies zu tun, ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Und ich glaube, die Aufgabe von Pädagogen ist, Kinder und Jugendliche dazu zu befähigen, herauszufinden, wozu sich eignen und Umgebungen zu schaffen, in denen sie das verfolgen können. Und und es gibt, glaube ich, 3x3 Prinzipien mit 3x3 Unterprinzipien, die dazu beitragen, das zu befördern. Das ist nämlich dafür zu sorgen, dass sie ihr Element finden, das, was sie wirklich innerlich antreibt, dass man sie ermutigt, an sich zu glauben, an eine Zukunft, an ihre Möglichkeit, Zukunft zu gestalten, deswegen das Fach Zukunft, wo man das vielleicht auch lernt. Und die dritte Sache, dass man Brücken schafft, dass man die ersten Schritte geht und die ersten Schritte sind kleine Schritte, aber allein, dass man diesen Schritt tut, verändert das Ganze. Punkt. Ja.
Ja, super. Was ist dein nächster Schritt?
Wenn ich das wüsste, also ich bin gerade am Überlegen, was ich als nächstes schreibe. Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist zu schreiben. Jetzt habe ich so viele, es geht ja alles in die gleiche Richtung, ob ich mal wieder mehr literarisch, romanhaft irgendwas mache. Wir hatten ja auch mal einen Roman Gottes Gehirn über die Hirnforschung und so, weil ich eben merke, die Fachbücher haben natürlich eine bestimmte Begrenzung. Also Fachbuch ist immer, obwohl ich mich ja bemühe, verständlich und nett und so, auch mit Geschichten, aber Romane oder literarische Dinge haben nochmal, wenn sie gelingen, einen anderen Biss. Aber es ist natürlich eine stärkere Herausforderung und ich müsste mir dafür Zeit freischaufeln, da aber permanentes Telefon klingelt, weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Aber das wäre schon mal ein Traum, sowas verdichtet. Übrigens kein dickes Buch. Ich bin jetzt inzwischen der Vertreter der doch sehr überschaubaren, handhabbaren, weil wir haben alle so wenig Zeit und es gibt so viel. Und man kann, wenn man sich konzentriert, glaube ich, es auch auf einige wesentliche Prinzipien verdichten. Ich nenne es Simplexity. Also es ist einfach, aber dahinter steht eine Komplexität. Es ist nicht simpel.
Ja, dann bleibt mir dir ganz herzlich zu danken für dieses erfrischende Interview. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat, wird merken, wo deine Begeisterung, wo dein Element ist, für was du brennst, und sich hoffentlich anstecken lassen. Und ich bin gespannt, was wir als nächstes von dir hören werden. Vielen Dank.
Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Ja? Okay. Okay. Ciao.
Ciao.